Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe am Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und an meiner Seite heute der Dom. Hallihallo.
Moinsen.
Und wir reden heute über den Animationsfilm Das kostbarste aller Güter vom Regisseur, und jetzt pardon my French, aber ich werde es probieren, Michel Hazanavicius, den man vielleicht als Regisseur von The Artist kennt. Aha. Und wer vielleicht unseren Listen to the Listen-Cast letztes Jahr über die Oscars gehört hat, der kann sich vielleicht erinnern, dass ich mit The Artist jetzt, nett gesagt, nicht so viel anfangen konnte und dass ich den vielleicht sehr grausam fand.
Okay.
Aber ich weiß nicht, was sind deine Berührpunkte zu ihm, oder hast du The Artist oder sonst was gesehen?
Ich habe The Artist von Hazanavicius gesehen und auch einen seiner OSS 117 Filme, also diese französische Bond-Parodie, auch mit Jean Dujardin in der Hauptrolle, also dem Hauptdarsteller aus The Artist. Zuletzt hat er ja, glaube ich, dieses französische Remake von dieser japanischen Horrorsatire One Cut of the Dead gemacht. Den habe ich aber tatsächlich nicht gesehen, also seine Version davon.
Ja.
An sich kenne ich jetzt nicht so viel von dem, aber es ist jemand, und das hört man auch schon so ein bisschen raus, der an für sich eher so in der Komödiensparte beheimatet ist und sich jetzt hier tatsächlich mal einen ernsten Stoff vorgenommen hat.
Genau, es geht um, wie gesagt, das kostbarste aller Güter, basiert auf einem Jugendbuch von vor ein paar Jahren, das damals auch zumindest in Deutschland für den Jugendbuchpreis nominiert war, glaube ich.
Genau.
Und da magst du kurz mal so spoilerfrei wie möglich zusammenfassen, um was es geht.
Ja, eigentlich eine relativ simple Handlung. Am Anfang tatsächlich sehr märchenhaft. Es geht um einen Holzfäller und dessen Frau, die sich mehr schlecht als recht im kalten Winter durchschlagen müssen. Und die Frau, die sich auch schon so ein bisschen abgefunden hat, nachdem sie ihr erstes Kind verloren hat, dass es in der Hinsicht für sie gelaufen sein könnte, bis sie relativ schnell an einem Bahnübersteig wirklich im bitterkaltesten Winter, oder nee, Quatsch, nicht Bahnübersteig, auf jeden Fall fährt ein Zug in der Gegend vorbei, in der die leben. Das ist relativ abgeschieden. Von da aus ist anscheinend ein Findelkind ja aus dem Zug geworfen worden. Und das nimmt sie bei sich auf, also die Frau, sehr erst zum Missfallen ihres Mannes, also des Holzfällers. Aber nach und nach erweicht sein Herz auch, und ja, dann sehen wir mehr oder weniger, wie die mit ihrem Kind umgehen, aber dann auch in welchem Kontext das Ganze zu betrachten ist, der sich erst so nach und nach herausschält.
Genau, das. Denn die Antwort auf das, woher das Kind eigentlich kommt und wer dieses Kind eigentlich ist, das erfährt man erst dann so ab der zweiten Hälfte des Films. Und wenn man darüber auch nicht viel weiß, also ich wusste zum Beispiel nicht, worauf das hinausläuft, will ich das auch nicht spoilern und auch mit so wenig Infos wie möglich reingehen, weil man sich das irgendwann sehr schön zusammensetzen kann und das einen, zumindest bei mir, mich dann doch noch ordentlich mitgenommen hat.
Mhm.
Und du hast das schon gemeint am Anfang, es ist so eine vielleicht Märchengeschichte. Also wir haben einen Erzähler.
Mhm.
Wir fangen an mit Es war einmal vor langer Zeit.
Ja, wirklich.
Aber am Schluss bricht der Film dann ja durch das Setting und auch, dass er am Schluss das ganze Märchenthema nochmal aufgreift und eigentlich sagt, er ist kein Märchen, damit. Ich würde den, glaube ich, aber doch als Märchen irgendwie bezeichnen, weil er viele von diesen Elementen hat, auch diesen ganzen Götterglauben und die Figuren haben alle keine Namen, sondern heißen nur Holzfäller und Frau des Holzfällers und so. Und auch das, also das Kind, weil der Holzfäller, der auch am Anfang das nicht so annehmen will, weil er sagt, das ist ein Herzlos und hat kein Herz. Das sind alle schon so Märchenelemente. Ich weiß nicht, wie fandst du das?
Ich muss sagen, schon so vom Trailer her hat es mich ein wenig erinnert und auch so von, zumindest wie das Ganze hier seinen Anfang nimmt. Ich musste sehr an die Legende der Prinzessin Kaguya denken von Studio Ghibli. Da ist das ja tatsächlich ähnlich, entwickelt sich dann natürlich in eine ganz andere Richtung. Aber ja, es hat von Anfang an etwas sehr, ja, archaisches eigentlich, würde ich schon sagen. Also das unterstreicht das auch nochmal, dass wir hier eigentlich keine Namen haben. Also das Kind hat keinen Namen. Also ich habe erst so eine ganze Weile überlegt, warum man das so aufzieht. Aber das hat dadurch natürlich was sehr, sehr Universelles. Am Anfang war ich die ganze Zeit am Überlegen, weil es eben französischer Film ist, wo das jetzt spielt. Und dann wurde mir so nach und nach klar, oh, es spielt nicht in Frankreich. Es ist auch die Rede von einem Krieg. Ja, welcher Krieg könnte das jetzt sein? Und dann muss man sich das so nach und nach zusammenpuzzeln. Wobei ich muss sagen, ich bin schon relativ schnell drauf gekommen, in was für einem Setting das angesiedelt ist. Wie sah es bei dir aus?
Ja, es ist vor allem als Europäerin, Europäer, der sich ein bisschen mit Geschichte befasst, kann man das schnell zusammenfügen. Aber trotzdem, vor allem weil sich ja am Anfang so komplett abstrakt aufgezogen wird, in dieser Märchengeschichte, hat es halt am Anfang keine realen Bezüge. Und ich finde, das ganze Märchenhafte gibt ihm nochmal viel mehr Wucht am Ende dann hinten raus. Mhm. Man muss ja auch sagen, wir haben zwar einen Erzähler, der aber nur am Anfang, in der Mitte mal und am Ende dann tatsächlich da narrated. Und wir haben auch ansonsten eigentlich sehr, sehr wenig und reduzierten Dialog. Da passiert viel über die Bilder und es wird auch viel nur gezeigt. Aber geredet wird eigentlich sehr wenig. Was ich meine, klar, Märchen leben normalerweise davon, dass sie vorgelesen werden. Normalerweise hast du einen Erzähler. Aber ich finde das als Stilmittel im Märchen, das sind alles nur zu erzählen, fand ich eigentlich ganz schön. Wie findest du das?
Ich muss sagen, ich mochte es tatsächlich am liebsten, wenn der Film wirklich nur über die Bilder erzählt hat. Da fand ich die Musik von Alexandre Desplat, der ist ja auch ein bekannter Komponist aus Frankreich, die war mir manchmal doch ein bisschen zu plakativ. Da hatte ich den Eindruck, dass der Film nicht so ganz auf seine Bilder vertraut. Mit dem Erzähler an sich, da ist, glaube ich, so ein kleiner Knackpunkt. Ich weiß nicht, hast du im Vorspann gesehen, wer der Erzähler ist?
Nein, war auf Französisch.
Also im Französischen ist es Jean-Louis Trintignant, der ist ja mittlerweile verstorben, der ist, ich glaube so 2022 ist er verstorben, das dürfte also mit seine letzte Arbeit sein und dass der Erzähler so unregelmäßig vorkommt, das könnte damit zu tun sein, dass er wahrscheinlich während der Produktionsphase verstorben ist. Im Deutschen haben wir tatsächlich Jürgen Prochnow als Erzähler und das, also wir müssen dazu sagen, wir haben ja tatsächlich die deutsche Version gesehen, was eigentlich auch eher ungewöhnlich ist für einen Screener. Herzlichen Dank dafür. Das hat für mich aber trotzdem funktioniert. Vor allem zum Ende hin wurde da ja auch dann, wie du schon sagtest, der Bogen gut geschlagen zu Märchen, auch im Hinblick auf das, was hier eigentlich im Vordergrund steht. Und das fand ich sehr klug. Das war ja auch am Ende dann eigentlich nochmal wirklich ein Statement, was in unserer aktuellen Zeit wirklich mehr als angebracht ist, was sowas angeht.
Ja. Und du hast den Soundtrack auch schon angesprochen. Ich habe mich ein bisschen an, ich weiß nicht, hast du jemals Beete und der Wolf gesehen? Irgendeine Inszenierung davon?
Ja.
Da hatte ich irgendwie so Anleihen dran, dass wirklich mit vielen so prominenten Themes und Instrumenten gearbeitet wird für jede Person und für jede Szene. Das hat irgendwie, bei mir hat das Connections zu Peter und der Wolf zogen, aber das kann auch nur mein Hirn sein.
Nee, es ist durchaus nicht verkehrt. Also könnte ich mir vorstellen, dass Alexandre Desplat sich da irgendwie auch von, in manchen Szenen hatte ich den Eindruck, dass es dann doch ein bisschen tränendrüsig wird. Aber über weite Strecken war ich doch, muss ich sagen, relativ angetan und gegen Ende auch wirklich bewegt.
Ja.
um jetzt vielleicht auch mal, weil es ist ja ein Animationsfilm und Animationsfilm, da schwingt ja nun mal bei 90% des Publikums, wir sind Filmbubble-Kati, schwingt nun mal wirklich mit, das ist ein Kinderfilm.
Ja, genau, und, damit wir zu sprechen kommen.
Und das hier ist absolut keiner, das kann man schon mal sagen.
Also es ist ein Jugendfilm, weil es basiert auf dem Jugendbuch, das kann man schon sagen, aber jetzt für, ich weiß noch nicht, was für eine Altersfreiheit er hat, aber für ganz kleine Kinder muss, also ist viel Erklärungsbedarf notwendig danach.
Ja.
Wenn man das tatsächlich zeigen will. Also Aufklärung ist immer gut, aber vielleicht ja, dass da gewarnt sein, dass der Themen anspricht, die dann vielleicht näher aufgegriffen werden müssen, weil das ist, wie gesagt, ganz sicher kein Kinderfilm. Und da leider immer noch der Stempel Animation gleich Kinderfilm, aber nein. Aber wenn wir schon drüber reden, der Animationsstil. Also der ist jetzt auch kein typischer, hochglanzpolierter Stil, der da irgendwie, weiß ich nicht, super schön daherkommt, sondern das ist alles ein bisschen rough mit dunklen Schattierungen oder so um die Kanten, um die Figuren herum, was aber halt zu diesem ganzen Setting, zuerst in dem Wald und dann, wo wir noch hinkommen, ja, einfach perfekt passt, finde ich, vom Stil her und die Geschichte, die er erzählt.
Ja, es hat mir tatsächlich auch gefallen. Das passt eben, weil es ist ja eigentlich nun mal eine wirklich simple Geschichte, die wir erzählt bekommen, was ja nicht schlimm ist. Und dadurch passt dann dieser rudimentäre, fast schon ein bisschen grobe Stil, passt gut dazu. Also das hat mich auch tatsächlich direkt reingezogen. Und es hat mich auch wieder also ich hatte ja gerade schon Studio Ghibli in den Raum geworfen und Prinzessin Kaguya ist ja ein außergewöhnlicher Ghibli-Film, also der ist ja vom Stil her noch rudimentärer als ohnehin schon und was das angeht, hat es mich hier, also vom Stil her hat es mich dann eher an sowas wie Heidi mitunter erinnert.
Oh, ja, das ist ein guter Vergleich, Heidi. Ja.
Nur nicht so kitschig.
Ja, nur nicht so bunt. Heidi nur nicht so bunt, ja.
Ja, genau. Also bunt ist der Film wirklich nicht. Also Nein. Wir sind ja auch in einer Zeit, wo, weiß nicht, hier gibt's ja Szenen, wo beide dann in ihrer Holzfällerhütte sitzen und da wirklich, also bis auf halt künstliche Lichtquellen ist da gar nichts. Also sie haben da halt irgendwie eine Petroleumlampe und ansonsten ist es richtig dunkel. Der Film hat generell auch nicht viele Farben, es sei denn, er will sie haben an manchen Stellen, aber es ist also von der ganzen Aufmachung und erst recht von der Thematik her, auch wenn die sich erst so nach und nach offenbart, ist das absolut kein Kinderfilm. Ja, aber es also so in diesem Rahmen hat es für mich auf jeden Fall gut funktioniert und ich fand auch, also die Gesichter waren jetzt auch nicht so wahnsinnig ausdrucksstark, aber es hat trotzdem für mich, also es ist für mich schon irgendwie aufgegangen, auch emotional zwischen beiden Figuren, wobei der ja gar nicht so viel abgeht und der Film auch, der ist schon auch, was so Figuren und deren Schicksal angeht, schon ganz schön rabiat auch, ne?
Ja, aber ich finde das alles, also der Stil, der Soundtrack und die Geschichte, das irgendwie, das passt alles zusammen, das ist schlüssig und das fügt sich gut. Mhm. Und ja, die Figuren an sich, die sind alle teilweise sehr einfach, aber das ist nicht, das macht sie nicht langweilig. Das ist auch auf dem geschuldet, wo sie leben, in was für einer Zeit sie leben und wie sie halt damit umgehen müssen. Aber das heißt nicht, dass da nicht trotzdem Figuren drinnen sind, die einen Wandel durchmachen oder die ja sich zum Guten oder zum Schlechten offenbaren und das in einer ganz.
Work takes up most of your time. That's why you should use stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
harten, realistischen Art und Weise, teilweise ohne viel Fragen zu stellen, egal ob es jetzt gut oder im Schlechten ist.
Mhm.
Und Leute entweder gleich zu verurteilen oder Leute auch ohne, auf der positiven Seite, ohne viel Fragen zu stellen, dann tatsächlich helfen und aufnehmen und ja, Unterschlupf gewähren. Aber ja, der zeigt wirklich das Spektrum an, was auch Krieg und Angst vor allem mit Menschen machen kann und wie verschiedene Menschen damit umgehen. Und da ist es sehr stark drin, finde ich.
Ja, und es ist eben einfach alles sehr universell gehalten. Also am Ende wird ja nochmal drauf angespielt, dass, ja, das kann ja alles theoretisch gar nicht existiert haben. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass es eben so, ja, simpel klein erzählt wird, reduziert eigentlich dann fast schon. Dadurch ist es einfach anschlussfähig und dann ist es eigentlich auch egal, wo das spielt.
Ja, ich finde die Aussage in dem Kontext zu sagen, der Film sagt, das hat alles nicht so existiert, ist schwierig. Was der Film sagt, ist, dass die Personen, genauso wie sie darin vorkommen, fiktiv sind.
Ja, natürlich.
Aber dass das Große und Ganze natürlich schon passiert ist, sonst könnte man da vielleicht falsche Schlüsse ziehen.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also ich hatte mal so rumgeguckt, der Film lief ja auch schon beim Filmfestival von Cannes. Er war sogar im Wettbewerb um die Goldene Palme, was ein bisschen ironisch ist, weil ich habe gestern erst Anora gesehen, der ja gegen den hier sich dann durchgesetzt hat. Ein völlig anderer Film.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber
viel bunter, also von den Bildern her zumindest, aber von der Thematik genau. Her auch nicht gerade einfacher.
Nee, das nicht, aber ungemein unterhaltsamer tatsächlich, wobei ich das jetzt nicht dem hier gegenüber negativ meine. Nee, aber ich hatte mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen und die Reaktion in Cannes und auch so insgesamt waren eher durchwachsen und dem Film wird an vielen Stellen vorgeworfen, dass er eben in Hinblick auch auf den historischen Kontext, der hier so mit rein sickert, dass er da eventuell das Ganze trivialisieren oder bagatellisieren würde, also zu stark, zu sehr vereinfachen. Und ich muss sagen, ich verstehe, was die Leute meinen, aber so wirklich stören tut es mich nicht. Wie siehst du das?
Also ich würde nicht sagen, dass er trivialisiert, was passiert ist, weil er doch sehr explizit zeigt, was passiert ist, auch mit den Menschen dort. Und ja, die Aussage am Schluss fand ich auch ein bisschen komisch, aber ich habe das, also er sagt halt, dieses fiktive Kind aus einem fiktiven Zug geworfen wurde und von fiktiven Leuten gefunden wurde, was ja auch so stimmt an sich, weil diese Geschichte an sich fiktiv ist. Für mich hat das nie den Eindruck gemacht, dass er damit die historischen Grundlagen leugnet oder so, weil er dafür doch zu explizit und zu genau ist, mit was er zeigt davor.
Also für mich machte er am Ende eindeutig einen Verweis darauf, wie sehr mittlerweile auch Geschichtsklitterung jetzt auf dem Vormarsch ist. Ich meine, man muss sich nur die aktuellen Nachrichten ansehen, zumindest in Deutschland oder wahrscheinlich auch in den Niederlanden ein wenig. Und ja, das ist ja mittlerweile immer salonfähiger geworden jetzt mit den Jahren zu diesem historischen Kontext eben. Den man sich jetzt wahrscheinlich auch schon erschließen kann, obwohl wir die ganze Zeit drumherum tänzen. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er da irgendwie relativieren wollte. Er wollte eben aufzeigen, ja, natürlich, diese Geschichte ist fiktiv, aber sie kann trotzdem so passiert sein und sie kann theoretisch auch in jedem anderen Krieg, den es gab, so passiert sein. Weil es ist nun mal wirklich eine ganz simple, humanistische Fabel letzten Endes auch, die einfach sehr breit verstanden werden kann. Also theoretisch könntest du, so rein von der Konstellation her, könntest du das Ganze hier sogar als, weiß ich nicht, in einem Sci-Fi-Setting könntest du das theoretisch auch erzählen, wenn du nur irgendein paar Sachen optimierst. Und das gibt dem Ganzen was Zeitloses und, wie gesagt, sehr Archaisches. Aber das mochte ich und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie, also eine Relativierung schon gar nicht und Bagatellisierung, gut, kann man vielleicht so sehen, weil da ist nun mal einiges an Kontext drumherum, aber man muss es eben auch in diesem kleinen abgesteckten Rahmen betrachten, der auch von Anfang an klar gemacht wird. Also hier ist ja auch viel, viel Aberglaube im Spiel, auch seitens der Frau, die redet ja ständig von den Göttern des Zuges und des Himmels und so weiter. Also wird das irgendwie auch schon ein bisschen anders dargestellt, auch in diese märchenhafte, mythische Richtung vielleicht ein bisschen. Aber das hat sich für mich nicht fehl am Platze angefühlt beispielsweise und schon gar nicht irgendwie relativierend, beschönigend etc. Ja. Das fand ich schon sehr angebracht eigentlich an der Stelle.
Würde ich auch so sagen. Gut, dann hast du noch irgendwelche Punkte, die du ansprechen möchtest.
Soweit eigentlich nicht mehr. Ich frage mich nur, der wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer haben, sein Publikum zu finden, weil auf der einen Seite gibt es eben welche, Animationsfilm ist nur was für Kinder, und dann schleppen vielleicht welche irgendwie ihre Kinder da rein, weil sie denken, das ist was für die, und die werden dann wahrscheinlich traumatisiert bis ins Valhalla. Oder aber, ja, es ist schon wirklich eine sehr schwere Thematik, die natürlich auch schon x-fach beackert worden ist. Aber ich muss sagen, ich fand es erfrischend in dieser Form. Dennoch glaube ich, dass der Schwierigkeiten haben wird, sein Publikum zu finden. Aber was ich vor allem sehr schön finde, dass Michel Azenavicius hier gezeigt hat, dass er auch mal wirklich andere Töne anschlagen kann. Er hat es ja, hatte ich jetzt auch gelesen, schon mal versucht. Er hat nach The Artist einen Film gedreht namens Die Seuche.
Aufmunternd.
Ja, und es war lustigerweise vor Corona noch, aber der lief auch in Cannes damals, und der ist anscheinend so schlecht angekommen, dass der hier in Deutschland dann nicht einmal einen Kinostart bekam. Da hat er hier dann, glaube ich, schon einen besseren Job gemacht, was man da so liest. Und vor allem das Ganze in Animationsform zu präsentieren, ist ja auch durchaus mal, ich meine, also damit betritt er ja auch als Regisseur dahingehend Neuland. Und das hat mir gefallen tatsächlich.
Ja, ich finde auch, ist ein sehr schöner und guter Animationsfilm. Nachgeschaut, der hat eine FSK 12, was absolut Sinn macht bei dem Thema. Und ja, der, also das kostbarste aller Güter startet jetzt am 6.3. in den deutschen Kinos. Wenn der bei euch im Kino läuft und ihr die Zeit habt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzugehen, sich den anzuschauen. Der geht auch nicht mal 1,5 Stunden, also das ist auch kein langes Prozedere dann.
Nee.
Aber kann man auf jeden Fall
machen. 81 Minuten mit Abspann, man spürt auch, genau, keine Längen, absolut. Ganz ehrlich.
Gut, dann bedanke ich mich bei dir, ja, Dom, für diese schöne Besprechung hier.
Gerne.
Und den Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Ihr könnt auch auf der Webseite vorbeischauen, tele-stammtisch.de, oder wenn ihr den Film oder andere Filme gesehen habt und gerne uns darüber reden wollt, könnt ihr uns in Discord joinen. Da wird über Filme, Serien und alles, was uns sonst noch bewegt, irgendwie geredet. Das ist Discord, ja, Telestammtisch findet ihr auf der Webseite. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.